Down, set, short.
Emergency-Folge. Ja, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Short-Folge hier bei Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und dem alljährlichen Problem, wenn wir uns vornehmen, ja, wir machen dann, wenn die Free Agency losgegangen ist, dann machen wir ausführlich Short, eine Short-Folge mit allen News, mit allen relevanten Sachen. Ja, aber es passiert dann doch immer sehr viel, bevor das offiziell losgeht.
Ja, und also man muss jetzt wirklich mal sagen, nicht, weil ich dich hier auf den Podest stellen will, aber Christoph ist im Urlaub, wie ihr wisst. Und wir machen hier jetzt wirklich, also wir hatten eigentlich gesagt, natürlich die Donnerstagsfolgen machen wir machen auf jeden Fall eine extra Folge irgendwie Free Agency. Und ich habe dir dann so ganz beschämt geschrieben gestern, so ey, wahrscheinlich schwierig, aber glaubst du, wir kriegen vielleicht noch eine Folge hin? Weil es passiert so viel und natürlich wollen wir dann auch die Folge, die wir am Dienstag machen, nicht mit News voll klatschen vom Freitag und so weiter.
Ja.
Oder vom Donnerstag.
Deswegen, und ich meine, nach der Aufnahme für unsere Donnerstagsfolge kam ja schon der eine große Trade, da haben wir uns ja schon geärgert. Also von daher, ja, nee, muss ich durch. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ehrlicherweise, weil wir haben jetzt hier 9:30 in Kyoto. Ich bin eine Stadt weiter sozusagen. Deswegen so nach 20.000 Schritten über den Tag ist man dann auch ganz froh, im Hotelzimmer zu sein. Und ganz ehrlich, im Vergleich zu meinem Thailand-Urlaub damals, ihr erinnert euch, wo wir große Probleme mit der Internetverbindung hatten, das haben wir hier nicht in Japan. Nee. Überraschenderweise. Ich hatte in dem Tokio-Hotel hatte ich 500er Download und ich glaube 250er Upload. Und jetzt hier in Kyoto ist auch nicht viel schlechter. Also das ist schon blitzschnell, das Internet auf jeden Fall.
Ist in Berlin manchmal schwieriger, muss man sagen.
Also wirklich, Berlin habe ich jetzt abgegradet, aber du hast recht. Also vorher war mein Internet in Berlin langsamer als das. Das läuft ganz gut. Aber wir wollen ja hier vor allem über das sprechen, was in der NFL passiert ist. Und da hatten wir zwei Trades. Man kann vielleicht über Blockbuster-Trades sprechen, zumindest bei einem auf jeden Fall. Aber wir fangen mit dem aktuelleren an. Denn die Chicago Bears haben ein bisschen aufgeräumt bei sich. Und unter anderem haben sie Wide Receiver DJ Moore zu den Buffalo Bills getradet.
Das ist ein super Trade für Chicago. Also der Trade ist ein Zweitrunden-Pick, den sie kriegen. Die Bills bekommen DJ Moore und einen Fünftrunden-Pick von den Bears. Das ist der Trade insgesamt. Also DJ Moore, Fünftrunden-Pick gegen einen Zweitrunden-Pick für einen Spieler, der jetzt bald 29 wird. Der wird im April 29, DJ Moore, der schon seit einer Weile ein Trade-Kandidat war. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, zur Trade-Deadline hatten wir sogar schon drüber gesprochen im November. Bears haben ja einfach auch mehrere Playmaker über die letzten beiden Jahre gedraftet und wollen die jetzt auch mehr einbauen. Und wir haben ja auch schon gesehen im Laufe der Saison, wie seine Rolle so ein bisschen kleiner wurde. Und dann ergibt es natürlich total Sinn. Du kommst aus dem Vertrag einigermaßen gut raus. Du kriegst, wie gesagt, einen Zweitrunden-Pick noch für ihn. Und um das Vertragliche noch weiter rauszustreichen, die Bills, zum einen müssen sie, das ist quasi festgelegt, das hätte Chicago sonst machen müssen sie jetzt dann nächste Woche, wenn das neue Liga-Jahr beginnt, sein 2027er Gehalt garantieren. Und im Zuge des Trades garantieren die Bills außerdem on top 15,5 Millionen Dollar von DJ Moores 2028er Gehalt. Sag du erstmal, wie du den Move aus Bills Sicht findest, weil ich habe da ein paar Gedanken dazu.
Also sportlich, glaube ich, sollte es niemanden überraschen, wie ich diesen Trade finde, weil für alle, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass das einer meiner Lieblings-Wide Receiver ist, vor allem, weil er einfach über Jahre massivst unterschätzt wurde. Dann hatte er vor, ich glaube, 2 Jahren diese Monster-Saison bei den Bears und da hat er dann auch so die Anerkennung bekommen, die er verdient hat in meinen Augen. Die letzten 2 Jahre war es dann nicht mehr ganz so eindrucksvoll auf jeden Fall, aber ich mag ihn persönlich sehr und ich glaube, dass er ein riesiges Upgrade für die Bills eben sein kann. Ich glaube, das Image von DJ Moore ist mehr so Richtung, ja, jemand, der irgendwie, ja, viele Screens fängt, viele kurze Bälle, viel im Slot arbeitet und so weiter, aber ich glaube, den kannst du super flexibel einsetzen. Der Mann hat es auch schon in unterschiedlichen Rollen gezeigt. Ich meine, alleine letztes und vorletztes Jahr, die zwei Saisons mit den Bears, da wurde er ja komplett unterschiedlich eingesetzt und er kann Outside gewinnen, er kann Inside gewinnen. Ja, das ist jetzt vielleicht kein Deep Threat, da müssen die Bills das vielleicht nochmal anders lösen, aber er ist ein sehr erfahrener Spieler, er ist ein ein unglaublich verlässlicher Spieler, konstanter Spieler, der wird ein ganz, ganz wichtiges Target. Instant, glaube ich, das Nummer 1 Target für die Buffalo Bills und Josh Allen werden. Und vor allem bin ich halt super gespannt, DJ Moore dann wirklich endlich mal mit einem absoluten Top-Quarterback zu sehen. Weil das hatte ich mir so ein bisschen von Caleb Williams natürlich erhofft. Ich meine, dieses Jahr hat Caleb Williams einen Schritt nach vorne gemacht, aber da wurde dann gleichzeitig auch die Rolle, wie du schon gesagt hast, von DJ Moore bei den Bears kleiner. Aber wenn man mal wirklich die Liste durchgeht, ich habe es mir noch mal runtergeschrieben, was für Quarterbacks DJ Moore in seiner bisherigen NFL-Karriere hatte. Ja. Ich gehe sie nur mal kurz durch, nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Taylor Heinicke, gut, das ist jetzt eigentlich kein Problem, ne? Taylor Heinicke, Cam Newton, nachdem er gut war, Kyle Allen, Teddy Bridgewater, Baker Mayfield und Sam Darnold, bevor sie gut waren, PJ Walker, Justin Fields, das hat wiederum sehr, sehr gut funktioniert, und jetzt 2 Jahre Caleb Williams hinterher. Ich will diesen Spieler, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr der allerjüngste ist. Ich glaube, der hat noch 1, 2, 3 gute Jahre im Tank. Ich glaube, das ist auch einer, der gut altern kann, der dann vielleicht hinten raus wirklich dieser Possession Receiver über die Mitte werden kann. Ich halte das Skillset für so, nicht komplett ist das falsche Wort, aber es ist ein so guter Allrounder mit so viel Erfahrung und einer so hohen Verlässlichkeit. Sportlich ein Riesen-Upgrade. Es ist ein bisschen teuer. Also ein Zweitrunden-Pick für einen fast 29-jährigen DJ Moore, egal wie hoch ich bei ihm bin, es ist auf jeden Fall eine Investition.
Ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trade für uns beide oder für euch in dem Fall, weil ihr jetzt, glaube ich, beide Perspektiven, so ein bisschen beide Seiten der Medaille kriegt, weil ich bin eine ganze Ecke skeptischer, was den Trade angeht. Nicht, weil ich glaube, es ist ein schlechter Spieler oder sowas. Ich glaube, der wird einen merklich positiven Effekt auf die Offense haben. Ich formuliere es mal einmal so, dann gebe ich ein bisschen mehr Erklärung. Ich mag den Trade, wenn es nicht der letzte Starting Receiver ist, den die Bills in dieser Offseason holen.
Ja, verstehe ich.
Draft, Free Agency, völlig egal.
Glaube ich auch nicht.
Wenn sie noch so einen Move machen, also das wird, wahrscheinlich wird es kein Mike Evans oder sowas sein, worüber wir ja viel gesprochen haben.
Ja.
Ich glaube, so, da werden sie jetzt nicht mal so investieren. Aber wenn die zum Beispiel in Runde 1 aus diesem zweiten Wide Receiver Tier im Draft einpicken oder einen Receiver aus der zweiten Welle Free Agency holen, wo wir aber sagen, okay, das ist ein klarer Starter für diese Offense, dann werde ich den DJ Moore Trade positiver sehen. Wenn das ihr einer Receiver-Move ist, diese Offseason, bin ich sehr, sehr skeptisch. Wir flehen die Bills im Prinzip seit einem Jahr an, einen Nummer 1 Receiver zu holen. So. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt für mich. DJ Moore ist das, glaube ich, nicht mehr. Und wenn, dann ist er da am ganz, ganz unteren Ende dieses Spektrums. Also, ich glaube, das ist nicht mehr der Receiver, an den du jetzt dein ganzes Passing-Game ausrichtest. Was ja so ein bisschen das Argument war, wo wir gesagt haben, das fehlt ihnen halt. Aber, also deswegen hoffe ich halt, dass da noch mehr kommt. So. Aber ich denke, dass Moore den Effekt eben haben wird, dass es die Offense schon mal mehr öffnet. Dass wir sehen, dass sie mehr Räume im Passing-Game kriegen. Dass sie einen Receiver haben, der Man-Coverage schlagen kann. Nochmal, unteres Ende des Spektrums heißt aber immer noch, für diese Offense ist es ein deutliches Upgrade. Also wenn wir die Outside-Receiver der Bills angucken, vor diesem Trade, und jetzt dann DJ Moore da reinpacken, ist es natürlich ein deutliches Upgrade. Es ist ein Move, der sie offensiv variabler macht und der ihnen mehr Matchup-Spielraum spezifisch, glaube ich, auch in den Playoffs gibt. Und das ist ja ein wichtiger Teil dieser ganzen Bills-Offense-Receiver-Thematik. Und natürlich auch nicht zu unterschätzen, wir haben eine Vertrautheit mit dem Playcaller. Also Joe Brady, der neue Head Coach, Ex-Offensive Coordinator, der neue Head Coach, unter dem hat DJ Moore in Carolina schon gespielt und hatte da vor allem eine sehr, sehr gute Saison. Ich meine, das ist jetzt 6 Jahre her, fairerweise. Aber die Connection zumindest ist da. Brady sollte verstehen, wie er so einen Receiver einsetzt. Ich glaube, dass das Skillset von DJ Moore, auch was so ein bisschen manchmal dieses Freelancing in Routes angeht, was ja mit Caleb Williams auch gut funktioniert hat teilweise, das wird mit Josh Allen auch gut funktionieren. Deswegen, ich sehe schon auch positive Aspekte hier. Es ist aber halt ein sehr teurer Move für die Bills, der qualitativ hilft, aber vielleicht, oder nicht vielleicht, ich würde sagen, für mich nicht genug ist, um den Sprung offensiv noch zu machen, den wir uns erhofft haben, als wir darüber gesprochen haben, dass sie einen Nummer 1 Receiver holen sollen.
Ich glaube, dass sie noch jemanden holen werden, jemand, der so eine Defense mehr in der Tiefe attackieren kann, der da mehr Gefahr ausstrahlt, der vielleicht auch ein bisschen mehr Speed mitbringt. Aber ich glaube, das ist eher so in die Richtung Deep Deep Threat geht und eben nicht Mike Evans beispielsweise. Und dann, wenn sie das tun, es hängt natürlich dann auch sehr vom Niveau dieses Spielers ab. Aber ja, vielleicht wird's ein Rookie, keine Ahnung. Aber wenn man dann anguckt, okay, du hast einen Deep Threat, der Outside und Tief gewinnen kann. Du hast einen DJ Moore, der im Intermediate-Bereich, im kurzen Bereich, nach dem Catch, DJ Moore ist ein super After-the-Catch-Receiver, der da Schaden anrichten kann. Und dann hast du mit Khalil Shakir jemanden, der super im Slot ist, aber halt eben nicht viel mehr, der diese ja, Slot-Gadget-Waffe, nenne ich es jetzt mal, sein kann, dann hast du ein relativ ausgeglichenes und sehr wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel besseres Receiving Core im Vergleich zu letzter Saison.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie jetzt Free Agency zum einen, wobei ich mir schon auch vorstellen könnte, dass das jetzt erstmal ihr großer Move ist und wir jetzt in der ersten Free Agency-Welle nicht die größeren Moves noch kriegen von den Bills, sondern eher so zweite, dritte Welle. Und dann halt vor allem, was sie früh im Draft machen. Was kriegen wir Donnerstag und Freitag im Draft von ihnen? So, die ersten beiden Tage. Wo sehen sie selber jetzt noch Prioritäten, die sie früh bedienen müssen?
Sag noch mal eben die Kompensation. Noch mal ganz kurz, was über den Laden
also zu schwören ist. Genau, die Bears kriegen einen Zweitrunden-Pick und schicken DJ Moore und einen Fünftrunden-Pick nach Buffalo.
Okay, das ist ein Ticken günstiger als die Henry Hopkins mit 29 bei dem Trade von den Texans zu den Cardinals. Da gab es nämlich neben dem Zweitrunden-Pick noch einen David Johnson, der dann nicht mehr so wahnsinnig viel im Tank hatte, aber David Johnson, ein Viertrunden-Pick und statt ein Fünftrunden-Pick ging mit Hopkins einen Viertrunden-Pick in Richtung Houston. Also ein Ticken teurer. Und DeAndre Hopkins war noch mal eine Stufe drüber. Also ich finde es schon vergleichbar im Value. Also ein ähnlicher Value, der da verhandelt wurde. Ja, grundsätzlich bin ich da bei dir. Das ist, egal wie hoch ich bei ihm bin, wie ich schon gesagt habe, fühlt sich ein Ticken teuer an für das, was man wahrscheinlich noch bekommt. Aber ja,
gerade wenn wir halt Alter und Vertrag.
Ja, ihr müsst immer, wenn
ihr Trades anguckt, also das ist echt immer, wenn ihr einen Trade seht und dann den Gegenwert, was kriegt, was geht rüber, was ist der Preis? Ja. Alter angucken, Vertrag angucken. Es ist einfach, das sind eigentlich die, also natürlich Qualität des Spielers ist natürlich die andere elementare Säule, aber die zwei anderen sind für Trades spezifisch fast genauso wichtig. Und da ist halt eben, wird jetzt 29 und wie gesagt, Garantien für 27 plus jetzt zusätzliche Garantien, die Bills ihm für 28 schon noch dazu garantieren. Das ist natürlich schon auch ein Brett und das ist durchaus relevant bei diesen Geschichten.
Aber jetzt kommen wir zum Trade, der, wie gesagt, kurz nach unserer Aufnahme bekannt gegeben wurde oder durchgesickert ist. Die Kansas City Chiefs haben das gemacht, was ein gewisser Adrian Franke in diesem Podcast hier bei Downset Talk schon vor Wochen prophezeit hat. Sie haben nämlich ihren Nummer 1 Cornerback, Trent McDuffie, zu den Los Angeles Rams getradet.
Genau, wir hatten ja drüber gesprochen. Ich hatte gesagt in der Folge über Spieler, Coaches, Executives, die diese Offseason prägen werden. Die Rams werden All-In gehen. Und Trent McDuffie könnte halt einer der Spieler sein, für den sie einen ihrer First-Rounder wegtraden. Es ist der First-Rounder, es ist noch einiges mehr als das. Die Rams schicken ihren First-Round-Pick, also die 29, nicht der Falcons-Pick, den sie haben, sondern die 29, einen Fünft- und Sechstrunden-Pick dieses Jahr und einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr nach Kansas City für Trent McDuffie. Also kein geringer Preis, zumal natürlich auch hier McDuffie einen neuen Vertrag braucht. Also das wird wahrscheinlich auch jetzt dann zeitnah kommen, vermute ich. Der geht jetzt auf seiner 50 Option, müsste es sein, in sein letztes Vertragsjahr in die kommende Saison. Sprich, ich erwarte, dass da auch ein neuer Deal dann bald ausgearbeitet wird. Es ist ein teurer Trade für die Rams. Bei dem hier bin ich aber noch mehr auf der Seite. Ich glaube, der ergibt für beide Seiten Sinn.
Ja.
Die Rams sind All-In. Und Corner war die eine Position, deswegen bin ich ja bei dieser Prognose gelandet. Corner war die eine Position, wo man relativ klar sagen konnte, wenn sie da wirklich einen Impact-Spieler finden, das kann ihre Defense nochmal auf ein anderes Level heben. Das waren für mich Corner und Linebacker. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen Devin Lloyd hier und da mal Richtung Rams geschoben. McDuffie ist 25. Also das ist ja jetzt auch kein Move für ein Jahr, sondern eine langfristige Verpflichtung. Und er ist ein super Scheme-Fit für die Rams. Der wird innen und außen spielen können in dieser Defense. Ich mag die Kombination sehr für das, was LA defensiv auch in Coverage spielen will. Und die Chiefs zeigen uns ja zwei Dinge. Zum einen, wir wissen, dass Kansas City Cornerbacks sehr selten bezahlt. Also ja. Cornerback ist eine Position, bei der Kansas City von, und auch zu Recht muss man sagen, wenn man sich den Track Record anguckt, von ihrer Qualität, von der eigenen Qualität überzeugt ist, diese Spieler zu finden im Draft und auszubilden. Das haben sie immer, immer, immer wieder geschafft. Sie haben einen sehr guten Coach für die Defensive Backs. Sie haben natürlich mit Spagnuolo einen sehr guten Defensive Coordinator, der es schafft, seine Spieler auch sehr in sehr gute Positionen zu bringen. Das heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass sie nicht vielleicht wieder jetzt an 9 dieses Jahr einen Corner draften könnten. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wir haben gesehen, dass sie selten dann gewillt sind, den zweiten Vertrag auch zu machen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich finde, Kansas City zeigt uns eigentlich aktuell mit vielen Moves auch, dass sie wissen, dass es wahrscheinlich so ein bisschen ein Übergangsjahr wird. Und Übergangsjahr heißt dann wahrscheinlich immer noch irgendwie, die werden ein Playoff-Team sein oder sowas. Aber mit der Verletzung von Mahomes, von der er zurückkommen muss, mit einigen Spielern, die haben Taylor die Entlassung ja auch schon gehabt, Javon Taylor, Offensive Line wird ein Thema sein. Wir wissen überhaupt nicht, ob Rashee Rice nächstes Jahr spielen darf. Wir wissen noch nicht, wie es mit Kelce weitergeht. Also das ist schon so, glaube ich, ein bisschen Übergangsjahr. Und wenn du aus dem Blickwinkel drauf guckst, sowas neu aufzubauen, dann geht natürlich viel leichter mit 4 zusätzlichen Draftpicks. So, also auch wenn McDuffie ja natürlich ein sehr, sehr guter Spieler ist.
Ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Ich sehe es auch für beide Seiten tendenziell positiv. Ich finde es ein bisschen zu teuer für das, was wir bisher von Trent McDuffie gesehen haben. Also ist er wirklich, gehört er für dich wirklich zu den absoluten Top-Cornerbacks?
Absolute Top würde ich nicht sagen, aber es ist ja auch nicht jetzt der gleiche Preis wie zum Beispiel Sauce Gardner.
Nee, das nicht, aber du wirst ihn sehr teuer bezahlen müssen, weil ich glaube,
das stimmt,
dass ja die Chiefs sich schon mit ihm unterhalten haben werden und da zum Entschluss gekommen sind, okay, das zahlen wir dir nicht, Kollege. Und die Rams werden es ihm zahlen müssen und das wird nicht günstig sein.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde sagen, er ist für mich ein Tier 2 Corner, aber in Tier 2 relativ weit oben.
Ja, und wie, also ist eine High-Value-Position, ist ein 25 Jahre alter Spieler, der wahrscheinlich vor seiner Prime steht. Also, das kann man dann auch verstehen, dass man da dann ja natürlich tiefer in die Tasche greifen muss, sowohl was Draftpicks als dann auch den Vertrag angeht. Ich bin nicht ganz so bei dir, ob jetzt wirklich die Chiefs uns damit zeigen, dass es wirklich ein klares Übergangsjahr war, weil Javon Taylor musst du entlassen, gerade mit dem, was er bezahlt hat. Hier haben wir es vor ein paar Jahren gesehen, als sie sich quasi pro Chris Jones und gegen Jerry Sneed entschieden haben. Und da war es ja auch kein Umbruch, den man da vollzogen hat, nur weil man ihr den Nummer 1 Cornerback nicht bezahlt hat. Vor allem die Chiefs haben halt viele andere Leute ja in den letzten 1-2 Offseasons bezahlen müssen für viel Geld. Also da musst du dann auch irgendwo, ja, da musst du, glaube ich, auch dann irgendwo in sauren Apfel beißen. Deswegen, ob sie jetzt wirklich ein Übergangsjahr planen, gehe ich Stand jetzt noch nicht so ganz mit. Es ist halt natürlich, du musst halt irgendwie so einen soften Rebuild, glaube ich, schon hinbekommen, logischerweise. Deine bisherigen Topspieler werden alle älter. Wer weiß, wie lange Chris Jones noch so liefern kann. Creed Humphrey hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber der ist noch in einem guten Alter, aber es gibt noch ein paar andere, die sie bezahlt haben, die jetzt nicht mehr die allerjüngsten sind. Und da dann aber diese Draftpicks zu haben, die Chiefs haben jetzt 2 First Rounds, sie könnten ja sogar jetzt in der ersten Runde nochmal hochgehen, um ihren Wunschspieler dann in den Top 10 zu bekommen beispielsweise. Also da bist du ja super flexibel, du hast jetzt viele hohe Draftpicks. Und dass die Rams da kein großes Interesse dran haben, das haben wir beide kommen sehen.
Ja, das stimmt. Lass mich so formulieren. Übergangsjahr, vielleicht ist es zu hart formuliert. Ich glaube aber, dass mit den bisherigen Offseason-Moves der Chiefs zum Beispiel es unwahrscheinlicher geworden ist, dass sie an 9 Jeremiah Love, den Running Back, draften.
Das war nie wahrscheinlich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht. Pass auf, am Ende gehen so sie für den hoch.
Ja, ich glaube, so ein Win-Now-Move werden wir jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht sehen von Kansas City in dieser Offseason, ob im Draft oder Free Agency. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie es mit Kelce weitergeht. Wir beide vermuten, dass er aufhört. Und wir wissen, wie gesagt, ja auch nicht, was mit Rice passiert.
Klar, aber dann brauchst du umso eher die Draftpicks, um da nachlegen zu können.
Ja.
Dann gab's die ein oder andere Entlassung auch noch. Der namhafteste Spieler wahrscheinlich ist Stephon Diggs, der bei den Patriots entlassen wurde.
Genau, beziehungsweise wird, also eine dieser Geschichten, genau, wo sie ihn informiert haben, dass er zum Start des neuen Liga-Jahres entlassen wird. Ich glaube, hier müssen wir nicht drauf warten, dass da noch irgendwie ein Trade kommt, weil das war ja ein sehr, sehr, sehr teurer Vertrag. Das war einer dieser, du siehst den Vertrag zum Start irgendwo der Free Agency und erstmal denkt sich jeder, was, wie viel Geld geben die Stephon Diggs? Und dann guckst du dir aber die Struktur an und das war immer ein mögliches Out in dem Vertrag. Also nach einem Jahr eben dann sich mit einigermaßen wenig Dead Cap, also sie sparen über 16 Millionen an Cap Space ein. Ich glaube, es sind rund knappe 10 Millionen Dollar Dead Cap, der noch im Vertrag bleibt für die Patriots. Das war immer so ein logisches Out. Und Diggs war noch ein produktiver Receiver, aber natürlich jetzt älter geworden, dass der diesen aufgeblähten Vertrag wirklich komplett erfüllt, den er da letztes Jahr unterschrieben hat. Das war immer unwahrscheinlich. Dazu kommen jetzt diese ganzen Off-the-Field-Geschichten, die ihn da jetzt irgendwie mitbegleiten. Das hat wahrscheinlich auch nicht wirklich geholfen. Mhm. Gleichzeitig, wenn wir jetzt denken, was passiert so nächste Woche und danach dann im nächsten Schritt auch Richtung Draft, Receiver halt jetzt ein Riesenthema bei den Patriots. Also wäre es auch gewesen, wenn sie mit Diggs nochmal irgendwie was ausgehandelt hätten und den gehalten hätten. Aber jetzt musst du ja wirklich sagen, Wide Receiver ist ein Riesenthema.
Das schon, für mich zeigt das eine Sache, wir werden nächste Woche einen der Top-Wide-Receiver-Verträge in New England sehen. Ich glaube, dass die haben jetzt noch mehr Cap-Space als vorher, sind da wirklich jetzt mittlerweile in den Top 10 angekommen. Ich glaube, da wird, keine Ahnung, da wird
Evans,
Alec Pierce.
Das könnte das Mike-Evans-Team jetzt vielleicht auch.
Oder Mike Evans, genau. Die werden da, glaube ich, aggressiv sein bei mindestens einem Spieler.
Glaube ich auch.
Dementsprechend, da hat man sich noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Spielraum, glaube ich, ermöglicht, einfach um da auch nicht nur eine jüngere, sondern vielleicht auch, was den Spielertyp angeht, in eine andere Richtung zu gehen.
Ja, gehe ich mit.
Dann kommen wir zu den LA Chargers. Stichwort Top 10 in der Capspace-Rangliste. Die Chargers sind jetzt mit Abstand auf Platz 1. Und dass die Chargers aktiv werden könnten, das zeigen ihre aktuellsten Moves, beziehungsweise das ist wahrscheinlich noch nicht hereingerechnet, was ich jetzt sagen werde. Vielleicht sind sie mittlerweile auch nicht mehr auf Platz 1. Die Chargers werden nämlich noch vor der Free Agency einen Spieler verpflichten, nämlich Center Tyler Biadasz.
Genau, das dürft ihr immer nicht vergessen. Spieler, die schon entlassen wurden von ihren Teams, die können auch unterschreiben. Die sind sofort Free Agents und können sofort auch irgendwo unterschreiben, bevor die Free Agency dann offiziell losgeht. Biadasz wurde bei den Commanders entlassen, auch aus Cap-Gründen. Washington muss sich, also ein Team, was sich in mehreren Bereichen neu aufstellen muss und eben auch dann Cap-technisch vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler in eine andere Richtung denkt. Die haben jetzt keine Cap-Probleme, also das überhaupt nicht. Aber offensichtlich war ihnen der Cap-Hit nicht von Biadasz und das nicht mehr wert. Ist ein solider Center. Und wir sprechen ja über ein Chargers-Team, wo wir jetzt ja auch viel drüber diskutiert hatten, ob das Tyler Linderbaum-Team sein könnte, wenn er auf den Markt kommt. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass der nicht auf den Markt kommt. Das kann natürlich auch sein. Es ist ein Vertrag, der mich trotzdem ein bisschen überrascht hat, weil 3 Jahre, 30 Millionen, bis zu 30 Millionen natürlich, ist echt ordentlich viel Geld für einen Spieler, der gerade entlassen wurde, auf einem Vertrag, der jetzt nicht bedeutend mehr war. Ich sehe trotzdem den Fit, ich sehe trotzdem den Need, ganz klar, weil, was wir bei den Chargers auch bedenken müssen, die müssen ihre gesamte Interior Offensive Line neu aufstellen. Bradley Bozeman, ihr Center, hat seine Karriere beendet. Zion Johnson, der Guard, ehemaliger First-Round-Pick, der ist Free Agent und wurde nie der Spieler, den man sich da erhoffen würde von einem First-Round-Guard. Also den Spot musst du neu besetzen. Und von Mekhi Becton haben sie sich gerade getrennt. Also eines dieser Beispiele, wo ein Spieler halt in einer bestimmten Situation sehr, sehr gut funktioniert hat. In dem Fall in einer sehr guten Eagles-Offensive-Line, sehr gutes Coaching, sehr gute Spieler um sich rum. Dann holen die Chargers den, um ihre Guard-Baustelle zu schließen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also von dem trennen sie sich nach einem Jahr schon wieder. Heißt aber eben auch, beide Guard-Spots müssen jetzt dann immer noch besetzt werden.
Ja, aber sie tun auf jeden Fall was und sind auch bereit, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass man ihm auch vielleicht so viel zahlen musste und wollte, um halt dem, ja, vielleicht diesem offenen Interior-Offensive-Line-Kampf so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, in dem Sinne, dass man dann eben schon einen sicher hat. So, dementsprechend wollte man da wahrscheinlich die Sicherheit eben haben, bevor das Fenster sich eben öffnet und die anderen Interior Offensive Linemen auf den Markt kommen. Aber wie gesagt, für mich ein positives Zeichen, dass man da ja das Problem dann vielleicht auch mal angeht. Weil erkannt haben werden sie ja. So oder so, sondern eben ja. Auch mal angeht.
Sie haben ja das Geld, das ist ja so das Ding. Sie haben ja das Geld und ich...
Und Tyler Bianisch ist ja nicht schlecht, das ist ja ein solider Center.
Nee, genau, ist ein total solider Center. Ist ein Upgrade zu Bozeman. Also ja. Das ist auch nochmal vielleicht, um das nochmal rauszuarbeiten, das ist ein klares Upgrade zu dem, was sie bisher da hatten. Ich würde trotzdem gerne sehen, dass sie bei einem der Top-Guards
ja.
Wirklich Geld in die Hand nehmen. Ja. Ob das, ich weiß nicht, mal gucken, wer das überhaupt ist. Ne? Vielleicht ja. Ist es ja sogar Vera Tucker, so ein Spieler dann. Aber so einen dieser, wo wir dann sagen, okay,
ja.
Das ist ein deutliches, klares Upgrade. Ja, die zahlen dem, was weiß ich, 10, 12, 13 Millionen. Aber dafür ist halt dieser Spot jetzt auch besetzt.
Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Biadisch da schon eingerechnet ist bei Spot Track. Die haben fast 100 Millionen Cap Space aktuell.
Ja, genau. Also Geld ist überhaupt kein. Klar, da wird noch einiges weggehen bis Montag wahrscheinlich, wenn die ihre eigenen Leute vielleicht noch verlängern. Also da haben wir über Odafe Owe zum Beispiel hatten wir gesprochen, Khalil Mack, so diese Leute. Aber da wird noch genug übrig bleiben.
Da wird sehr viel auf jeden Fall übrig bleiben, weil du hast ja auch einfach schon deine Top-Spieler, deine Säulen, die sind da ja schon mit drin. Da gibt's jetzt niemanden von dem obersten Regal im eigenen Team, wo du verlängern musst.
Ja.
Also Montag geht's los. Wir hören uns dann am Dienstag auf jeden Fall wieder. Aber es wird, vielleicht ist jetzt auch schon die nächste News irgendwie durchgebrochen.
Ja.
Zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dieser Folge. Was glaubst du, was noch die nächsten ein, zwei Tage passieren wird?
Also was wir natürlich noch kriegen werden, sind weitere Entlassungen. Jetzt ist die Zeit, klar. Wo Teams ihren Cap in Ordnung bringen und aber logischerweise auch dann Spieler. Manchmal ja auch so, wie jetzt zum Beispiel die Cardinals mit Kyler Murray, wo du dann halt das so als letzte Trade-Aufforderung quasi an die Liga nochmal kommunizierst. Ich glaube, sowas werden wir noch ein paar kriegen.
Na, und vor allem, weil ja jetzt die Verhandlungen mit den eigenen Spielern stattfinden und ne, dann genau. Merkst du vielleicht bei dem einen genau. Oder anderen, okay, den werden wir nicht richtig. Bezahlen können. So. Ja, dann entsteht halt vielleicht sowas wie bei Trent McDuffie.
Genau. Und da, also wir haben noch Fragen, sowas wie Spieler wie TJ Hawkinson, über den hatten wir gesprochen, Vikings immer noch cap-mäßig ein Thema. Wie gehen die Raiders mit Geno Smith um? Wird der entlassen? Wird der getradet? Bleibt der, um so eine Absicherung zu haben? Tour, gehe ich weiterhin davon aus, dass der als Post-June-One-Cut entlassen wird, aber wer weiß, mal gucken. Wann machen die Niners den Move mit Brandon Ayuk? So, solche Personalien sind dann so eine Sache. Trade-technisch, ich meine, der große Name ist Max Crosby. Das okay. Hält sich einfach hartnäckig. Könnte es diesen großen Trade noch geben? Wer könnte diesen Trade machen? Könnten das die Cowboys sein? Seattle wird da immer wieder mal genannt. Also so, könnte es diesen Move noch geben?
Ich glaube mittlerweile übrigens, dass er getradet wird. Also da bin ich irgendwie
okay.
Nach wohin? Dem, was ich so ja, wohin? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, irgendwie, es wäre zwar vielleicht irgendwo ein Eingeständnis von Jerry Jones, aber irgendwie ja. Cowboys könnte ich schon fühlen.
Ich auch, mit den zwei First-Roundern und ja. So klarer Need. Ja.
Ja, wäre, wie gesagt, in meinen Augen ein massives Eingeständnis, dass man da einen Fehler gemacht hat. Aber ich glaube mittlerweile, dass die auch keinen Bock mehr auf ihn haben. Es gab einen sehr schönen Artikel über ihn bei The Athletic vor ein paar Tagen. Der ist schon auch wirklich nicht ganz einfach im Umgang, wohl. Ja. Natürlich ein wichtiger Spieler im Lockerroom, aber auch wirklich ein richtiges Alpha-Tier, was halt manche Teams dann auch brauchen. Und bei manchen ist er dann auch vielleicht etwas fehl am Platze. Und auch er muss, glaube ich, gucken, dass er dann mal irgendwann zu einem Team kommt, wo er auch sportlich ja, ein bisschen relevanter sein kann, abgesehen von der individuellen Performance.
Und dann, was wir natürlich auch noch kriegen werden, sind eben die Last-Minute-Verträge. Also die Teams eben sprechen mit ihren eigenen Spielern.
Genau.
Tyler Linderbaum stimmt. Ist so einer. Alec Pierce. Ja
Daniel Hunter zum Beispiel hat jetzt nochmal eine Jahresverlängerung.
Neu gekriegt.
Genau, der um Haaresbreite über dem Vertrag, was Jahresgehalt angeht, von Miles Garrett liegt. 40,1 statt 40 Millionen.
Also da halt sieht man, nur für ja, ein Jahr, aber ja.
Genau, ein Jahr, aber trotzdem, da wird schon drauf klar. Geguckt, weil sonst machst du nicht ja, das 40,1.
Natürlich, das klar.
Finde ich immer so witzig.
Alec Pierce ist da auch ein Kandidat. Die Colts sind da natürlich noch fieberhaft am Verhandeln, nachdem sie Daniel Jones den Franchise-Tag gegeben haben, was, glaube ich, ein Fehler war. Beziehungsweise den Transition-Tag war es ja bei Daniel Jones. Genau. Ich hätte den Tag Alec Pierce gegeben und bei Jones drauf gezockt, dass den dir keiner wegkauft mit dem Achillessehnenriss. Aber gut. Kenneth Walker ist auch so ein Spieler, wo ich noch sehen will, ob Seattle den wirklich, wirklich gehen lässt. Ja. Jalen Phillips, auch noch so ein Thema, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ob die Eagles den nicht einfach halten. Also das sind so ein paar, wo jetzt übers Wochenende dann auch noch vielleicht der ein oder andere große Vertrag kommt, bevor es dann am Montag losgeht.
Und wir sprechen am Dienstag dann drüber, wenn die wichtigsten, die erste Rutsche Deals durch ist. Das war's auf jeden Fall für heute. Aus Kyoto und Mannheim. Wir hören uns dann Anfang der Woche wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.